Deutschlandfunk, Zeitforum Wissenschaft.
Hören Sie heute: Endlich Aufbruch. Wie gelangen wir von Verärgerung zu echter Veränderung? Die Moderation haben Andreas Sendka, Die Zeit, und Ralf Krauter, Deutschlandfunk.
Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Gäste. Herzlich willkommen zum 91. Zeitforum Wissenschaft, bei dem wir darüber sprechen wollen, wie gesellschaftlicher Aufbruch gelingen kann, trotz der widrigen Umstände, mit denen wir ja gerade irgendwie alle zu kämpfen haben. Also nicht nur, dass wir von einer globalen Krise in die nächste schlittern, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Krieg in Nahost, und sich viele schon mal gerne eine Atempause wünschen würden. In Zeiten, wo Zusammenhalt wichtig wäre, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern, da zerfleischen wir uns oft auch noch gegenseitig, führen überhitzte Debatten über Gender-Sternchen, Klimakleber, über Lastenräder, Wärmepumpen und Zuwanderung. Und das gemeinsame Kennzeichen all dieser Kontroversen ist, oft geben Wut und Empörung den Ton an und nicht nüchterne Klarheit und rationale Abwägung. In der öffentlichen Warnung entsteht so bei vielen der Eindruck, dass die Menschen in Deutschland immer weniger an einem Strang ziehen, dass sie immer öfter in feindlichen Lagern sich gegenüberstehen, dass die Gesellschaft insgesamt immer stärker polarisiert ist. Wenn die Zentrifugalkräfte des Zusammenlebens tatsächlich die Oberhand gewinnen, wäre das natürlich wirklich fatal, aber stimmt das überhaupt? Oder ist unsere Gesellschaft vielleicht letztlich gar nicht so polarisiert, wie uns das immer vorkommt? Gibt es in Wahrheit womöglich sogar eine breite Mehrheit von Menschen, die sich bei vielen wichtigen Zukunftsfragen einig sind? Und wenn das so ist, wie schaffen wir es, trotz der hitzigen Debatten auf TikTok, in Talkshows und Bierzelten, drängende gesellschaftliche Probleme anzupacken und kluge, faire und nachhaltige Lösungen zu finden? Wie gelangen wir von Verärgerung zu echter Veränderung? Darüber wollen wir heute diskutieren mit drei Expertinnen, die wir eingeladen haben.
Die ich Ihnen jetzt gerne vorstelle. Wir haben uns eine Bevölkerungsforscherin eingeladen, von der Herkunft her Ökonomin. Ich könnte auch sagen, die Bevölkerungsforscherin, denn sie ist Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und Professorin für Bevölkerungsökonomie an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Katharina Spieß. Axel Saalheiser kommt vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Jena. Er hat lange Jahre den Thüringern und Thüringerinnen auf die Finger geguckt. Er war Co-Autor des Thüringen-Monitors, von seiner Herkunft her Soziologe, Psychologie und Literaturwissenschaft. Forschungsthemen Rechtsextremismus, Ethnozentrismus und etwas, was uns sehr beschäftigt in diesen Tagen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennt sich das. Ganz herzlich willkommen, Axel Saalheiser. Und Philosophen braucht man an so einem Abend. Fabian Bernhard, Postdoc am Sonderforschungsbereich Affective Societies der FU Berlin. Er hat ein vielbeachtetes Buch geschrieben, ich glaube so anderthalb Jahre ist es her, Rache, über einen blinden Fleck in der Gesellschaft. Und Sie merken schon, sein Thema sind Emotionen. Ganz herzlich willkommen, Fabian Bernhard.
Lassen Sie uns starten mit der Bestandsaufnahme, was uns Deutsche gerade so umtreibt. Ein spannendes Buch, erschienen vor einigen Wochen, hat den Titel Triggerpunkte, stammt von drei Soziologen der Humboldt-Universität in Berlin, Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser. Und dieses Buch liefert sehr aufschlussreiche Fakten und hat auch schon reichlich Diskussionsstoff geliefert. Denn die Autoren haben quasi mit umfangreichen repräsentativen Befragungen und Diskussionsrunden so eine Art Inventur zentraler Konflikte der Gegenwartsgesellschaft erstellt. Und ihr Ergebnis ist interessant insofern, also sagt, die Polarisierung der Gesellschaft, die ist derzeit eher eine gefühlte als eine reale. Es gibt zwar Konfliktfelder, wo durchaus gegensätzliche Positionen aufeinanderprallen, aber sie spalten das Land bisher nicht in komplett widerstreitende Lager, die also quasi so ein tiefer Graben trennt wie die Höcker eines Kamels. Den Analysen von Steffen Mau und Mitautoren zufolge ähnelt das Meinungsspektrum in Deutschland bei diesen zentralen Konfliktthemen wie Vermögensverteilung, Klimaschutz, Anerkennung von Minderheiten und Zuwanderung eher einem Dromedar-Höcker als einem Kamel. Es gibt über weite Bevölkerungsgruppen hinweg einen breiten Konsens. Zum Beispiel sind 75% der Menschen besorgt über den Klimawandel, 79% halten Vermögensungleichheiten für zu groß, 84% finden, dass Transpersonen als normal anerkannt werden sollten und immerhin 61% der Befragten werten Migration als Bereicherung des kulturellen Lebens. Das Gefühl vieler Deutscher ist aber ein komplett anderes. Frage an Sie, Herr Saalheser, liegen Steffen Mauer und Co. mit Ihren Analysen denn falsch oder täuscht unser Gefühl? Also wie gespalten ist denn die Gesellschaft tatsächlich?
Also aktuelle Studien, die die Einschätzung der Kollegen und ihre Befunde auch nochmal versuchen nachzuzeichnen in aktuellen Befragungen, zeigen eigentlich genau dieses Bild. Ohne jetzt auf diese Zahlen genau zu gucken, zeigt sich eigentlich, dass die große Masse der Bevölkerung, die überwiegende Mehrheit, keine radikalen Positionen einnimmt, in keiner Hinsicht. Und wenn man das dann irgendwie kombiniert und fragt, ist unsere Gesellschaft gespalten, ist sie sehr polarisiert, dann müssten auch wir vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt nach unseren aktuellen Befragungsbefunden einschätzen, nein, so ist das nicht. Es gibt Gruppen in der Bevölkerung, die sind zum Beispiel in politischer Weise sehr voneinander weg. Es gibt Menschen, die sich auch nur in geschlossenen sozialen Zirkeln aufhalten und dementsprechend auch verhärtete Einstellungen haben. Da wären wir schon bei einer Begründung, bei einem Begründungsversuch eben, warum es so ist, dass es wenig Austausch gibt. Aber insgesamt kann man sagen, egal welches Thema man nimmt, auch was in der Öffentlichkeit noch so heiß debattiert mögen mag und eben auch als Konfliktstoff in den Medien, in der Politik aufscheint und wo man vielleicht auch aus privater Ansicht eben aus privaten Zirkeln eben in der Alltagskommunikation das Gefühl hat, hier driftet einiges auseinander. Insgesamt müssen wir sagen, es gibt Polarisierung, aber sie hat nicht die gesamte Gesellschaft erfasst in der Art und Weise, wie es uns auch manchmal erscheint.
Jetzt zeigt die Studie von Steffen Mau aber auch, viele Menschen sind schon wütend. Also in diesen Befragungen gibt jeder Zweite zum Beispiel an, die politischen Debatten machen mich wütend. Da würde ich jetzt gerne eine Frage an Sie, Fabian Bernhard, daraus ableiten. Dieses Wutgefühl, das deckt sich ja auch ein bisschen mit den Ergebnissen der im September veröffentlichten Neue-Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die konstatierten starken Zuwachs rechtspopulistischer Einstellungen. Ein Drittel der Befragten hat demzufolge ein rechtspopulistisches Weltbild und 30% stimmen der Aussage zu, die regierenden Parteien betrügen das Volk. Vor 2 Jahren waren es nur halb so viele. Woher kommt das? Welche Affekte spielen eine Rolle? Was ist schiefgelaufen?
Was schiefgelaufen ist, ist wahrscheinlich nicht so leicht zu beantworten, aber ich glaube, es hilft vielleicht schon weiter, wenn man sich die Affekte auch anguckt. Also in der Ankündigung war ja von Verärgerung die Rede und dann von Verärgerung zu Veränderung. Ich musste direkt an den guten alten Aristoteles denken und Zorn zählt zu den klassischen Unrechtsaffekten und motiviert eben auch zu handeln. Die Frage ist, liegt dem Zorn, liegt dem Ärger, liegt der Wut, was liegt dem zugrunde? Sind das reale Kränkungserfahrungen? Sind das Ängste, die sich bei genauerem Hinsehen als unbegründet herausstellen? Und ich glaube, dass sozusagen Affekt und Emotion einen Zugang bieten, auch um solche Phänomene vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, dass man genau gucken muss, welche Affekte und Emotionen sind das denn, die sich da artikulieren und welche Grundlage haben die, woraus speisen die sich im Einzelnen?
Da schauen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Ich würde zunächst noch gern Katharina Spieß mit an Bord holen. Von Wut haben wir gerade schon gesprochen und ich sag mal so, in einem naiven Sinne ist Wut eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von Wohlbefinden und das ist genau Ihre Baustelle sozusagen, denn Sie haben vor nicht so kurzer Zeit, hat das Bundesamt für Bevölkerungsforschung, dessen Chefin Sie sind, einen Monitor Wohlbefinden veröffentlicht. Das war im Oktober. Sie haben also untersucht, was sind sozusagen Faktoren, die das Wohlbefinden der Menschen in Deutschland begünstigen oder aber auch hindern. Was unterscheidet dann jene 20% der Menschen, die sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden, von jenem Drittel ungefähr, das sagt, ich bin nicht so wirklich zufrieden?
Ja, in der Tat. Wie zufrieden ist die Bevölkerung in Deutschland? Das haben wir uns gefragt. Und da kommt nicht die Frage mit rein, wie wütend. Und es war auch kein Stimmungsbarometer. Das war also nichts, was jetzt mit Affekt zu tun hat, sondern wir wollten bewusst ein Maß nehmen, was eigentlich relativ stabil über den Lebensverlauf ist. Und wir wissen aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, ein solches Maß ist die ganz simple Frage, die ich Ihnen allen stellen könnte. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben im Allgemeinen? Und die Befragten können dann auf einer Skala von 0 bis 10 Antworten wie zufrieden. Von 0 ist sehr unzufrieden und 10 ist sehr zufrieden. Man sich einsortiert. Und dieses Maß erklärt unglaublich viel, selbst ob Menschen von Arbeitslosigkeit wieder in Beschäftigung kommen, wie sie mit ihren, also das Wohlbefinden der Eltern beeinflusst das der Kinder bis ins Jugendalter hinein. Also ein ganz, ganz wichtiges Maß, was anders ist als ein Affekt, das will ich betonen. Und wir können sehen, wir haben uns angeschaut, welche Gruppen Sinn ist bei einer Wohlbefindensverteilung. Also wir haben uns nicht nur angeschaut, im Durchschnitt sind die Deutschen 7,3 zufrieden, sondern wir haben uns angeschaut, was sind eigentlich die Ränder? Wer ist besonders unzufrieden und wer ist besonders zufrieden? Die Frage jetzt, wer ist besonders unzufrieden? Da haben wir uns, wir sind Bevölkerungsforschende, wir haben uns da unterschiedliche demografische Gruppen angeschaut. Zum Beispiel, welche Bedeutung hat die Haushaltszusammensetzung dabei? Und da haben wir ganz, ganz deutlich gesehen, dass insbesondere Menschen, die alleine leben, in der Gruppe der Unzufriedenen absolut überrepräsentiert sind. Da finden wir sehr, sehr viel unzufriedene Menschen. Insbesondere alleinerziehende Menschen sind extrem unzufrieden. In der Kategorie sind es über 50% bei den Alleinerziehenden. Keine andere Gruppe hat so viel Unzufriedene wie alleinerziehende Eltern. Wenn Sie mit einem Partner zusammenleben, sind sie sehr viel zufrieden. Wir könnten jetzt sagen, wir wissen, dass tatsächlich ein Zusammenleben sehr viel an Zufriedenheit generiert, aber wir haben das nochmal an den Rändern auch ganz, ganz deutlich gesehen. Wir haben uns auch angeschaut, wie ist es der Unterschied zwischen akademisch Ausgebildeten und nicht akademisch Ausgebildeten. Man wird jetzt denken, gut, okay, das hat keinen so großen Unterschied, aber auch da könnten wir sehen, dass selbst Menschen mit einem Hochschulstudium in dem Bereich der Unzufriedenen sehr wenig vertreten sind. Allerdings auch nicht in dem Bereich der sehr Zufriedenen überrepräsentiert waren. Also Akademiker sind so in der Mitte zufrieden, während nicht akademisch ausgebildete Menschen einen relativ hohen Anteil von sehr Unzufriedenen haben. Auch Bildung ist etwas, was tatsächlich selbst dieses Maß auch beeinflusst. Und ich könnte Ihnen jetzt ganz viele Beispiele noch nennen. Vielleicht kommen wir im Verlauf der Sendung drauf. Ich lasse es jetzt erstmal hierbei.
Stichwort Migrationshintergrundspiel haben Sie auch analysiert. Gucken wir vielleicht ein bisschen später.
Migrationshintergrund ist ein ganz spannendes, wenn ich noch ergänzen darf. Wir haben uns nämlich nicht nur Migrationshintergrund generell, sondern erste und zweite Generation angeschaut. Und wir können feststellen, dass die Migranten der ersten Generation einen überdurchschnittlich hohen Anteil der sehr Zufriedenen haben. Das ist die Gruppe, die den höchsten Anteil der wirklich sehr Zufriedenen haben. Also die erste Generation, die hier ankommt, die tatsächlich nimmt es auch wahr, dass sie zufrieden ist, hier in Deutschland leben zu können und mit ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit ist extrem hoch. Bei der Gruppe allerdings der zweiten Generation kommen wir sehr schnell an die Unzufriedenheitsanteile der einheimischen Bevölkerung, die sich schon sehr viel eher wieder vergleichen mit dem, wie sie vielleicht in der Nachbarschaft sehen, mit Personen ohne Migrationshintergrund und haben dadurch eine größere Unzufriedenheit, weil sie vermutlich merken, im Bildungssystem, in bestimmten Bereichen bin ich doch noch nicht so angekommen wie vielleicht andere. Die vergleichen sich sehr mit der einheimischen Bevölkerung, während die erste Generation sich sehr viel eher vergleicht natürlich mit dem Heimatland und da muss man sagen, eine sehr hohe Zufriedenheit hat.
Wenn doch erstaunlich viele Menschen relativ zufrieden sind, woher kommt es dann, dass doch viele so schnell auf die Palme gehen bei Themenkomplexen, die Stefan Mau, der Soziologe, den wir schon erwähnt haben, und seine Kollegen als Triggerpunkte bezeichnen? Also wer triggert da was und warum und wie führt das dazu, dass die Leute dann so explodieren, wenn über diese Themen diskutiert wird? Herr Bernhard, Sie haben gerade schon das Thema Affekte angesprochen. Also Zorn, woher kommt der oder was könnte da noch dahinter stecken?
Ich glaube, dass man hier vielleicht auch erstmal gucken muss, was ist das denn für ein Befund oder für eine Diagnose und den genauer ausbuchstabieren. Und das eine ist eben diese Polarisierungsthese, die häufig bemüht wird. Das andere ist die These, dass die Affektivität generell in unserer Gesellschaft und in vielen Gesellschaften zugenommen hat. Und das ist ein Deutungsmuster, was man häufig auch findet in den öffentlichen Medien und ich bin da ehrlich gesagt etwas skeptisch. Ich bin jetzt anders als meine Kolleginnen hier kein Empiriker, also ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr als anekdotisches Wissen trotzdem beitragen kann als Philosoph. Die Frage ist, gibt es mehr Affekte jetzt, die zirkulieren in der Gesellschaft oder bringen die sich einfach anders zum Ausdruck und finden die anders Sichtbarkeit? Und da, das wurde noch nicht erwähnt, spielt natürlich der Medienwandel eine sehr große Rolle und die sozialen Medien und die Weise, in denen die sozialen Medien erlauben, Affekte zu artikulieren oder nicht zu artikulieren. Und ich glaube, es ist sozusagen weniger die Frage mehr oder weniger, sondern tatsächlich die Frage, wie genau, also wenn es um diese These geht, dass Affektivität generell zugenommen hat.
Es ist auch die Frage, wo. Sie sprechen gerade die sozialen Medien an, wo Hate Speech verbreitet ist, wo man sich hinter der Anonymität verstecken kann und mal so richtig vom Leder ziehen kann. Es gibt auch den Eindruck, auch in der politischen Ära sozusagen, wären mehr Emotionen unterwegs. Teilen Sie diesen Eindruck oder sind so die Wutausbrüche des Franz Josef Strauß doch so eine Marke, die zeigt, hat es immer schon gegeben?
Ich bin da unentschieden, weil also das Beispiel Franz Josef Strauß wurde mir auch schon oft genannt, das war jetzt vor meiner Zeit. Und ich bin selber komplette Asket, was soziale Medien betrifft. Das heißt, ich kriege das auch nur vermittelt mit, sozusagen diese Erregungswellen, die eben durch diese Medien hindurchgehen. Ich persönlich kann, glaube ich, keine fundierte Antwort auf diese Frage geben. Ich weiß nicht, wie das um meine Regeln entsteht.
Ist die politische Szene aufgeladener als früher?
Ja, vielleicht erinnern wir uns an Figuren wie Franz Josef Strauß, weil sie vielleicht doch irgendwie nicht so typisch gewesen sind. Also ich glaube, es gibt ganz gute Untersuchungen über die Anzahl der Ordnungsrufe in Parlamenten und es hat auch zugenommen in den letzten Jahren und es ist auch nicht gleich verteilt übrigens. Also dass eben auch in bestimmten Fragen zum Beispiel, in diesen Streitfragen eben natürlich eben auch eben praktisch die Eskalation inszeniert wird. Und ich denke, viel, was der Kollege gerade angesprochen hat, eben diese Polarisierung, das hat generell was mit Diskussionskultur zu tun. Also mir hat jetzt jemand eben auch berichtet, eigentlich ist es schlimm, dass wir uns anschweigen, obwohl eben diese Spannung ist. Wir bräuchten eigentlich einen Rahmen, wo wir eben diskutieren können. Jetzt wird, es ist unterschiedlich, auch von den Politikstilen jetzt zum Beispiel, also Streit unter PolitikerInnen wird von einer Mehrheit der Befragten, also in Bevölkerungsbefragungen, die das genau untersucht haben, eben auch durchaus kritisch bewertet. Nun einigt euch mal, aber auf der anderen Seite, wenn Themen natürlich nicht angesprochen werden, dann ist es eben auch nicht gut. Und ich denke, ja, diese überhitzte Stimmung überträgt sich auch in die mediale Öffentlichkeit und wird eben auch dann dementsprechend eben auch in den sozialen Medien übertragen. Und man könnte schon sagen, dass diese affektive Polarisierung, über die wir jetzt reden, und diese Zuspitzung des Diskurses nicht nur ein Phantom ist. Das würde uns ja irgendwie dann eben auch verwundern, wenn es uns einfach zufällig hier zusammentreibt.
Aber Thema. Rückfrage, haben wir denn verlernt, uns gut zu streiten? Oder setzt hier die Medienkritik an, die jeden Streit begierig aufnimmt und die öffentliche Polarisierung betreibt daraus?
Nein, bestimmte Themen werden sicherlich aufgrund des bestimmten Nachrichtenwertes, ich möchte gar keine Medienschelte betreiben, aber eben gerade in den sozialen Medien dann sehr pointiert dargestellt, ja, wo man jetzt auch noch unterscheiden musste zwischen den Produzenten eben, die jetzt Medienschaffende sind, die das veröffentlichen und den ganzen Kommentarspalten, das ist ganz klar. Ja, und das wird dann aber eben auch weitergetragen. Gleichzeitig gibt es natürlich eben auch ein Interesse daran von politischen AkteurInnen und das Wort des Populismus ist schon gefallen, eben gerade diese Zuspitzung so vorzunehmen, dass der Streit eben auch sehr unversöhnlich ist. Und wir haben über Zufriedenheit geredet, wir haben aber eben auch über Ursachen geredet und da fallen mir eben auch solche Stichpunkte wie Sorgen und Ängste, ja, und eben auch ungünstige Vergleiche mit anderen ein, also dass Menschen sich benachteiligt fühlen, dass Menschen sich marginalisiert fühlen, dass Menschen tatsächlich eben nicht nur das Gefühl haben, dass sie in der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden, sondern eben auch tatsächlich Herabsetzungen erleben aus ihrer Perspektive, die man auch teilweise objektiv messen kann, zum Beispiel Armut, und dass das natürlich dazu führt, dass sie eben auch bestimmte Positionen in der Art und Weise nicht repräsentiert sehen, wie sie das wollen, und dann ihrem Ärger vielleicht eben auch Luft machen. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich eben auch eine andere Streitkultur, die in gewisser Weise unversöhnliche Meinungen miteinander ins Gespräch bringt zumindest. Man muss da nicht rausgehen und sagen, ich bin jetzt genau deiner Meinung und sowas. Und man muss natürlich eben auch sehr stark darüber diskutieren können, wo die Grenzen des Akzeptablen liegen, die sogenannten roten Linien, ja, oder die Brandmauern und so weiter und so fort. Das muss verhandelt werden. Und ich glaube, ja, es liegt an der Streitkultur, dass manche Sachen zu vorschnell affektiv sehr stark aufgeladen werden, überhitzt werden, dass da auch gegenseitige Stigmatisierungen stattfinden, die nicht immer zielführend sind. Wir brauchen eine Basis, wo wir dann zusammen eben uns auch kritisch auseinandersetzen können. Das heißt eben nicht Haia Pupaia, sondern das heißt eben eine konstruktive Streitkultur.
Die verschiedenen Lösungsansätze, das vertiefen wir gleich nochmal, Herr Saalheiser. Ich würde trotzdem nochmal gerne einen Schritt zurückgehen und nochmal den Blick auf Ostdeutschland auch werfen. Das Auffällige ist ja, besonders wütend sind offenbar die Menschen in Ostdeutschland. Jetzt gibt es manche Fachleute, die führen das auf so eine Art Veränderungserschöpfung zurück. Ja. Die Welt wandelt sich viel zu schnell und dann soll man jetzt plötzlich was anderes essen, zum Beispiel vegetarisch, dann soll man sich vielleicht anders fortbewegen, zum Beispiel mit dem Elektroauto oder dem Fahrrad. Dann soll man vielleicht auch noch anders reden, also genderneutrale Sprache verwenden. Das ist manchen Menschen zu viel und sie würden da einfach mal gerne auf die Bremse treten, aber das ist quasi eine Theorie. Aber wenn ich jetzt das höre, was Sie gerade gesagt haben, Sie sagen, das greift eigentlich zu kurz. Das ist nicht die Erklärung für diese Wut, speziell in Ostdeutschland.
Ja, also es gibt ja nicht die Ostdeutschen und sicherlich gibt es eben dieses Phänomen des Wutbürgertums in Ost- und Westdeutschland und mit anderen Erscheinungsformen. Ja, ich meine, wir beobachten das dann. Es hat auch schon was da mit der Sprache zu tun und man könnte natürlich eben auch sagen, oder mit dem Framing, wie wir ja auch sagen, wie das gerahmt wird. Und also die kollektive Herabsetzung der Ostdeutschen, die viele verspüren, ja, also jetzt nicht nur, was ihre Lebensumstände anbetrifft, den Transformationsprozess in den letzten 30 Jahren, Anerkennungsverluste, sondern eben auch diese Rede über das ostdeutsche Wutbürgertum, das ist Teil des Problems an sich. Und das betrifft natürlich immer nicht alle, aber wir können natürlich deutlich zeigen, dass eben gerade eben auch diese negativen und spezifisch ostdeutschen Benachteiligungsgefühle und Deutungen durchaus einen Einfluss haben. Die sind nicht nur eingebildet und es ist natürlich zur Kenntnis zu nehmen, dass die eben auch einen Einfluss auf diese sogenannte Populismus-Affinität haben. Populismus ist im Übrigen ja auch keine feste Einstellung, ja, oder eine Ideologie, sondern nach meiner Einschätzung eher auch eine Strategie und natürlich ein Einstellungsmuster, aber das ist auch beweglich, ja, und es hängt natürlich damit zusammen, wie Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen empfunden werden und diese Transformationsmüdigkeit, die lässt sich auch nachzeichnen, ja, das ist auch ein bisschen überspitzt gesagt, aber diese Skepsis, ja, dass vielleicht eben auch eine avisierte gesellschaftliche Entwicklung, ja, die vielleicht auch als was Besseres prophezeit Zeit wird oder wo eben genau ein Weg vorgegeben wird von der Politik, dass das eben vielleicht nicht so glückt, da gibt es natürlich eben auch ostdeutsche Erfahrungen, die sagen, naja gut, also ich glaube nicht, dass ich das nochmal auf mich nehmen möchte, dass sich jetzt alles verändert. Die Frage ist ja eben auch, wie diese Veränderungen kommuniziert werden und ob es überhaupt so dramatisch ist, wie es manchmal eben wahrgenommen und diskutiert wird, ja, oder sein muss. Dieser Ost-West-Unterschied hat auch eine gewisse Berechtigung, der muss diskutiert werden. Wenn wir unsere statistischen Analysen machen, dann wird er relativ klein, weil es kommt immer auf die spezifischen Lebenslagen, auf die Wahrnehmungen, Deutungen der Menschen an. Das ist auch ein Teil des Problems, dass man sagt, ja, die Ostdeutschen sind ja so, die Westdeutschen sind ja so, aber bei euch, aber bei uns und so weiter und so fort. Und da fragt man eben auch, wo ist der gemeinsame Nenner? Und das ist eben auch eine Frage in anderen Beziehungen, in politischen Einstellungen, in der Migrationsfrage und so weiter und so fort. Reich gegen Arm, alt gegen jung und so weiter und so fort. Es gibt nicht die oder die, sondern wir alle gehören unterschiedlichen Gruppen an.
Also ich glaube, der Punkt ist ganz wichtig. Es ist nicht Ost und West nur, sondern es ist ganz viel, was dahinter steckt. Und das wissen wir aus der Sozialforschung. Zufriedenheit hat viel damit zu tun. Ich sagte es, wie gebildet sind die Menschen, wie gesund sie, in welchem Haushaltskontext leben sie, in welcher beruflichen Situation sind sie, welche Prestige haben sie, alle diese Faktoren erklären das. Und das sind manchmal bestimmte Konstellationen, die im Durchschnitt mehr in Ostdeutschland vorkommen als in Westdeutschland. Und dann wird es gleich zu so einem Ost-West-Gegensatz gemacht, während wir als Wissenschaftler, glaube ich, auch viel mehr darauf hinweisen müssen, welche Faktoren es wirklich sind, genau hinzuschauen. Sind es die Faktoren der Region schlichtweg? Bin ich allein wütend, weil ich Ostdeutscher bin? Oder hängt es vielleicht damit zusammen, dass meine Einkommens- und Vermögenssituation, wenn ich mich mit anderen vergleiche, eine andere ist? Oder hängt es damit zusammen, dass ich, was mein Erwerbsvolumen angeht oder meine Erwerbsträume etc. ganz anders aufgestellt bin. Also das glaube ich, wir sind ja hier ein Wissenschaftsforum. Das ist der Beitrag, dass wir diese Art von Analysen, die wir auch tun, auch nach außen tragen, in die Medien und sagen, schaut euch differenziert an, woran es wirklich liegt.
Das Interessante ist ja, dass dann auch, wenn man diese Analyse macht, das wieder zurückspiegelt, zum Beispiel auf die Bereitschaft, sich für den Klimaschutz zu engagieren oder ähnliche Dinge. Auch da zeigen die Studien, dass natürlich die Leute am oberen Ende der Einkommensskala oder die besser gebildeten eher bereit sind, in Sachen Klimaschutz auch in Aktion zu treten. Während zum Beispiel am anderen Ende der Skala die Menschen da eher skeptisch sind, weil natürlich dann auch Verlustängste mitschwingen, weil man sich vielleicht auch gar nicht leisten kann, sich das Elektroauto zuzulegen. Spielt das auch eine Rolle? Und wenn ja, wie bringen wir das zusammen, Herr Bernhard?
Ich glaube, wenn wir zum Beispiel jetzt einfach den Titel dieser Veranstaltung nehmen, endlich Aufbruch mit Ausrufezeichen, dann nehme ich an, dass die Personen jetzt hier im Saal auch alle sozusagen auf eine sehr unterschiedliche Weise affektiv angesprochen werden von sowas. Und dann ist wiederum die Frage, was ist sozusagen das affektive Investment, das man in so eine Formel hat? Und das kann irgendwie was sehr Progressives, Visionäres sein, positiver Zukunftsbezug. Das kann sich natürlich auch aus bestimmten Ängsten speisen. Und da ist dann wiederum die Frage, inwiefern sind diese Ängste begründet oder es handelt sich sozusagen dann um Dystopien oder so, die sich jetzt wissenschaftlich auch nicht erhärten lassen. Oder es kann halt eben auch, also man kann sozusagen diesem Aufbruch auch sehr ablehnend gegenüberstehen und dann eben genau denken, nee, warum denn jetzt Aufbruch und was soll denn jetzt alles anders werden?
Ich will keine Wärmepumpe oder um es mal zuzuspitzen jetzt, ne, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht. Das war ja einer der Streitfälle, wo sich eine riesige Welle entzündet hat, vielleicht auch politisch bewusst befeuert. Sicher auch schlecht kommuniziert. Aber das wäre so ein Beispiel, wo natürlich manche Leute gute Gründe haben, dagegen zu sein, weil sie sagen, das überfordert mich finanziell, ich kann mir das gar nicht leisten, was die da oben von mir wollen. Aber wie hätte denn eine klügere Lösung von Seiten der Politik ausgesehen? Weil wir haben ja wahrscheinlich viele solche Problemfelder, wo wir schlauere Lösungen künftig finden müssen und viele Leute mitnehmen.
Ich bin aus guten Gründen nicht in der Politikberatung, aber ich glaube, dass ein Punkt eine wichtige Rolle spielt, der eben auch schon genannt wurde, und zwar das ist die Streitkultur und die Debattenkultur. Und es ist ja eine Sache, sich über eine Sachfrage auszutauschen, dann eben auch zu kontrovers zu diskutieren und unterschiedliche Ansichten zu haben. Das andere ist, wie stark man das sozusagen an die Person klebt, die eine bestimmte Äußerung tätigt. Also das haben Sie, glaube ich, unter dem Stichwort Stigmatisierung behandelt. Und das ist, glaube ich, bei vielen dieser Fragen tatsächlich ein Problem, dass es nicht nur Sachfragen ausgetauscht werden, sondern es im Grunde auch immer ein sehr giftiges Spiel ist von Zuschreibung, Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung und so weiter, und man sich im Grunde sozusagen einfach in so Ecken und Lager steckt und das häufig, glaube ich, eben eine produktive Form des Austauschs dadurch extrem schwierig wird.
Also um das mal zu konkretisieren, in dem konkreten Fall, Stichwort Wärmepumpe, war es dann Robert Habeck, der den schwarzen Peter letztlich hatte. Wenn wir zurückdenken an die Corona-Krise, gab es dann mal Bildschlagzeilen mit den Lockdown-Machern, die dafür ganz heftig angefeindet wurden, also Christian Drosten, Viola Priesemann, waren solche Menschen, die eine schwere Zeit hatten. Das heißt, da wurde sozusagen alles Negative projiziert auf die vermeintlichen Urheber einer Einschränkung oder einer Bevormundung. Und das hat dann dazu geführt, dass der gesellschaftliche Diskurs komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Herr Saalheiser, wie verhindern wir sowas denn künftig?
Ich hatte vorhin schon mal das Wort Framing angesprochen oder eben auch die politische Rhetorik, und gerade mit solchen Vokabeln so wie Meinungsdiktat oder Verbotspolitik und so weiter und so fort, kann man natürlich eben auch eine Debatte, sei es im politischen Rahmen, sei es aber eben auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung irgendwie auch sturmreif schießen. Ja, genau das sind eben auch Mechanismen einer Verschärfung, die wir durchaus eben auch mit Besorgnis zur Kenntnis nehmen. Gerade eben auch so eine übermäßige Vereinfachung und immer die Stilisierung wir gegen die, wir hier unten gegen die dort oben oder wir gegen die Fremden und so weiter und so fort. Das verstärkt natürlich eben diese Erzählung eben auch der Spaltung und der Entsolidarisierung. Und gerade wenn schon keine gemeinsame Faktenbasis da ist, ja, oder wenn Fakten eben auch mutwillig eben falsch dargestellt werden, Stichwort Desinformation, ja, auch Verschwörungsideologie, die Verbreitung findet über sozialen Medien, aber darüber hinaus, die aufgegriffen wird, mit der in Deutschland eben leider auch Politik gemacht wird und das leider eben auch relativ erfolgreich. Ich möchte da gar nicht wieder Ostdeutschland nennen, sondern kann auch in andere Bundesländer jenseits von Elbe und Saale gucken. Und dadurch entsteht eben auch dieses Gefühl eben dieser Polarisierung, gerade in politischen Fragen, in Grundsatzfragen, die eben auch teilweise sehr ins Grundsätzliche überhöht werden, ja, und wo es eigentlich noch einen Diskursraum geben könnte und man sich eben auch wirklich sachorientiert austauschen muss.
Ich würde
Frau Spies.
Ja, gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, was Sie vorhin gesagt hatten. Die einen sagen, ich kann mir das leisten, diese Energiemaßnahme, der andere sagt nicht. Die Politik erfindet irgendwelche schlauen Maßnahmen, wo man sagt, jeder kriegt irgendwas, genauso in Corona, alle Familien kriegen noch einen speziellen Kinderzuschlag. Und das sind solche Maßnahmen, die werden dann, sage ich mal, in der Gießkanne über die ganze Bevölkerung ausgekippt. Und ich glaube, das ärgert mich nämlich massiv, dass wir nicht diese Empirie und die Datengrundlage haben, um gezielt solche Maßnahmen an Gruppen zu geben, die sie am meisten brauchen. Und das führt nämlich dann zu Verärgerung in der Politik, weil man sagt, warum kriegt der denn jetzt für seine Heizung die gleiche Subvention wie ich? Warum kriegt der Millionär, die Millionärin genauso viel wie ich? Ich war neulich in Helsinki und da hat der Bürgermeister der Stadt Helsinki zu uns Wissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftlern gesprochen und hat von seinem Datenschatz gesprochen, von einem Datenschatz, den er in der Stadt Helsinki hat, um gezielt tatsächlich seine Politik auszurichten, um zu sagen, das sind die Gruppen, die brauchen es tatsächlich von ihrem Einkommen am meisten und die kann ich gezielt unterstützen und das sind die Gruppen, die sind wirklich bildungsbenachteiligt, die kann ich identifizieren. Datenschutz ist mega wichtig, wir brauchen das, aber die Tatsache, dass wir bestimmte politische Maßnahmen überhaupt nicht gezielt an den Personen anbringen können, die sie am meisten benötigen, ist meine Hypothese, führt tatsächlich auch zu einem Unmut und ist auch wahnsinnig teuer, weil damit massiv viel wirklich Mitnahmeeffekte, sagen wir, Mitnahmeeffekte, die den Staat viel kosten und die Gesellschaft viel.
Sie denken jetzt zum Beispiel an die Unterstützung, 300 Millionen waren das, glaube ich, Elektroladesäulen bei Eigenheimbesitzern gefördert wurden, wo sich natürlich die Leute, die sich ihre Mietwohnung in der Stadt gar nicht mehr leisten können, fragen, hätten wir das Geld nicht an anderer Stelle sinnvoller nutzen können.
Dann sagt die Politik ja sehr oft, ja, wir sehen das ein, es ist ein Mitnahmeeffekt, aber wir können ja nicht anders. Wir können ja gar nicht so gezielt, weil selbst die Finanzämter alle dürfen keinerlei Daten rausgeben. Keiner darf wissen, ob sie arm oder reich oder sonst wie sind, außer wenn man SGB II bezieht. Und das haben tatsächlich skandinavische Länder uns voraus, dass die tatsächlich sagen können, ich nehme noch mal die Stadt Helsinki, ich kann gezielt bestimmte Personengruppen sofort unterstützen, weil ich genau bedarfsgerecht eingreifen kann. Und das ist etwas, was ich glaube, für unsere Sozialpolitik ganz wichtig wäre.
Herr Saalheiser, dazu Daten, würden die helfen, es besser zu machen?
Das glaube ich schon. Und wir reden jetzt über Arm und Reich. Wir reden auch über eine Schere zwischen Arm und Reich. Das sind Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Und wenn wir mal fragen, wie ist es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt bestimmt und fragen Menschen nach Themen, die sie umtreiben, dann kommt sicherlich eben auch krisenabhängig oder auch themenabhängig, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, eben die Frage der Migration, ja, sogar die geschlechtergerechte Sprache oder Schreibweise, ja, oder eben Fragen wie eben Klimaschutzmaßnahmen oder die Verträglichkeit von bestimmter Klimaschutzpolitik, ja, und die Betroffenheit davon. Aber wenn man die Menschen fragt, was gefährdet in ihren Augen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land, dann ist es viel eben auch die Frage eben der sozialen Gerechtigkeit. Und das ist ein Dauerthema. Und da wundere ich mich einfach, ne, das ist keine Forderung von mir, sondern als empirischer Sozialwissenschaftler wundere ich mich dann, wenn ich dann irgendwie in die politischen Diskurse gucke, ja, wo kommt dieses Thema? Es ist sicherlich anschlussfähig, es hat vielleicht eben auch viel damit zu tun irgendwo, mit anderen Themen, ja. Also bis hin dazu, dass man sagt, irgendwie zum Beispiel in der Migrationsdebatte, dass eben die Angst besteht, dass man was weggenommen bekommt oder eben auch eine Sozialneiddebatte nach unten geführt wird, hinsichtlich eben einer angeblichen Zuwanderung in die Sozialsysteme, die nur stattfindet.
Also der Wohnraum zum Beispiel knapp,
ja, das kann ja auch eine Rolle spielen. Ja, aber auch unabhängig davon, auch ohne Migrationsdebatte sozusagen, haben wir natürlich ein Gerechtigkeitsproblem in der Gesellschaft. Das wird jedenfalls von den Menschen so wahrgenommen. Und wir können auch sehen in unseren Analysen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Polarisierung, dass arme Menschen eben zum Beispiel die meisten Abwertungserfahrungen erfahren und auch die Exklusionserfahrungen, ja, von allen Gruppen, ja, wenn ich jetzt sage, muslimisch, alt, jung und so weiter und so fort. Armut ist eben auch so ein Faktor. Darum machen sich Leute auch Sorgen. Da frage ich mich manchmal, wo bleibt das eben auch im politischen Alltagsgeschäft? Wo bleibt das eben auch auf einer gesellschaftlichen Ebene? Dann streiten wir uns vielleicht irgendwie über die geschlechtergerechte Schreibweise, ob das geht mit einem Sternchen oder mit einem Bini oder wie. Aber wo streiten wir um die Frage eben sozialer Teilhabe in allen Bereichen, die Frage der sozialen Gerechtigkeit und natürlich eben auch der sozialökonomischen, also wirtschaftlichen Gerechtigkeit in diesem Land.
Darf ich da auch wieder einen Punkt noch mit draufsetzen? Gerne. Ich bin Bevölkerungsforscherin und befasse mich viel mit dem demografischen Wandel. Und auch da liegt ja von vielen außen suggeriert massiver Sprengstoff drin, dass der Anteil der über 80-Jährigen in unserer Gesellschaft massiv zunehmen wird und unsere Bevölkerungspyramide, die ursprünglich mal so war, ja eigentlich auf den Kopf gestellt wird. Und der Anteil der jungen Menschen, die letztendlich das tragen, was an großer, großer Menschenmenge drüber ist, wird oft auch als großes polarisierendes Thema. Die ist die, wer soll die Rente bezahlen? Die Jungen müssen alles tun. Diese Debatte gibt es auch. Und ich finde, wir denken manchmal sehr schwarz-weiß. Wir sagen, okay, die Bevölkerungspyramide ist jetzt anders. Wie kriegen wir die Rente finanziert? Wir haben so viel ältere Menschen und haben so wenig jüngere Menschen. Wir gucken uns aber gar nicht an, was sind das eigentlich für junge Menschen, die da zukünftig die Rente bezahlen. Wir gucken uns nicht an, dass der Anteil zum Beispiel der unter 10-Jährigen fast 46% Migrationshintergrund hat. Wir gucken uns nicht an, in welchen Einrichtungen, Kitas, die diese Kinder, die zum Beispiel zu Hause kein Deutsch sprechen und später unsere Rente bezahlen sollen, wo die drin sind. Also ich hätte ganz viele Ansatzpunkte, wo ich sage, Perspektivwechsel, nicht nur über das Problem nachdenken, sondern tatsächlich darüber nachdenken, wie kann ich mit der Veränderung umgehen und nicht nur die Veränderung per se immer wieder darstellen und neu diskutieren, sondern anders denken. Was bedeutet das? Es geht nicht mehr nur um Köpfe, es geht nicht mehr nur um die Anzahl da unten, sondern es geht darauf, was in den Köpfen drin ist. Das ist eine andere Perspektive, als nur Menschen zu zählen, sondern es ist die Perspektive, sich wirklich tiefergehend damit zu befassen, was können diese Menschen?
Sie plädieren für einen differenzierteren Blick, datengetrieben, quasi eine evidenzbasierte Politik. Wenn ich mir jetzt die Studien ansehe und sehe, es gibt eine relativ breite Mitte, die relativ zufrieden ist, die eine erstaunlich einheitliche Position zu bestimmten Themen nachweist, die aber sehr leise ist. Die Ränder sind die, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, die lauten sind. Wie gibt man denn der Mitte eine Stimme?
Ich denke, die Mitte sind die Bevölkerungsgruppen, wo wir sagen, die sind ganz zufrieden. Die kriegen wir in unterschiedlichen Kontexten durchaus ja mit und vielleicht müssen wir da auch genauer zuhören und vielleicht müssen auch die Medien noch stärker darauf hinweisen, was die Mitte ja an vielen schlauen Ansätzen teilweise schafft. Wir am BIB, wir haben zum Beispiel ein Demografieportal, wo wir Kommunen spotten quasi, die besonders gut mit dem demografischen Wandel umgehen. Das sind ganz kleine Initiativen, die sehr leise sind, wo keiner hinguckt. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen einfach mal diese guten Beispiele auch zeigen. Und vielleicht ist das der Ansatzpunkt, ich will gar nicht die Mitte unbedingt laut kriegen. Ja. Also das, glaube ich, sollte gar nicht unser Ziel sein, sondern wir sollten die Aufmerksamkeit auf die Mitte lenken. Wir sollten sagen, die Mitte ist zufrieden, weil die Mitte hat diese Lösung gefunden, die Mitte macht es so, um da auch wirklich diesen Blick hinzulenken, wie Sie sagen, was passiert eigentlich in der Mitte. Und ich muss mich nicht immer mit dem vergleichen, der ganz oben steht, sondern ich kann mich mit dem vergleichen, der vielleicht kurz ganz leise ist.
Herr Bernhard, wie kriegen wir die Mitte dazu, wieder stärker in Aktion zu treten und sich in dieser Kakophonie von links und rechts in die Arena gerufenen Zwischenrufen auch selbstbewusster zu vergegenwärtigen? Wir sind viele und wir wollen eigentlich in dieselbe Richtung. Kann Politik dazu was beitragen oder muss es eigentlich von der Zivilgesellschaft selber kommen? Wo sehen Sie da Möglichkeiten? Also wie können wir die Mitte immuner machen gegen diese Affektgesteuertheit?
Ja, ich glaube, zum einen würde ich Frau Spies darin zustimmen, dass es jetzt nicht darum geht, in der Mitte die Lautstärke sozusagen auf maximal zu drehen, sondern dass es viel auch mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun hat und im Grunde sozusagen um so eine Schule des Hörens geht. Die clasht natürlich ein bisschen mit den Regeln, nach denen unsere Medien funktionieren. Extreme Positionen haben in der Regel einen höheren Unterhaltungswert und das Laute findet halt eben eher Gehör. Und das hat eben auch damit zu tun, dass sozusagen das Vernünftige, Gemäßigte, Besonnene ist tatsächlich häufig einfach nicht so spannend oder lässt sich auch nicht so gut in kurze Punchlines packen. Ich will noch auf einen anderen Punkt hinweisen, der bis jetzt noch gar nicht genannt wurde, weil Sie jetzt auf die Politik eingegangen sind und die Zivilgesellschaft. Ich denke auch viel sozusagen an das Feld der kulturellen Repräsentation. Und wir haben vorhin kurz über Ostdeutschland gesprochen, es war von alleinerziehenden Menschen die Rede. Da ist natürlich auch immer die Frage, wie kennen wir die Menschen, was wissen wir über die und was wird über die erzählt und was gibt es für Narrative? Und mir fallen jetzt auf Anhieb wirklich, ich müsste sehr lange überlegen, um irgendwie 5 Filme zu nennen, in denen das Leben von Alleinerziehenden erzählt wird. Oder ich glaube auch, wenn Sie sich einen deutschen Film angucken, wie viele Filme gibt es, die von ostdeutschen Biografien handeln. Und ich glaube, dass das ein Feld ist, auf dem auch viel passieren kann, weil eben das Imaginäre, sozusagen die Bilder und Vorstellungen, die wir uns machen von einer bestimmten Gruppe, von einem bestimmten Sachverhalt, auch von einer bestimmten Problemlage, natürlich unser Denken und Fühlen ganz stark prägen und beeinflussen. Und das ist bei ganz vielen Problemen ist tatsächlich immer so die Frage, was ist denn da im Hintergrund für ein Imaginäres? Also beim Klimawandel, der Klimakatastrophe ist das ja so sehr offensichtlich, aber bei anderen Streitfragen lohnt sich es, glaube ich, zu gucken, sozusagen, wovon wird es eigentlich angetrieben? Was sind das für Vorstellungen, die irgendwie dahinter stehen und die sowas auch speisen? Und das sind, glaube ich, häufig zum Teil Phantomvorstellungen. Also viele der Ängste vor Migration speisen sich aus einem Imaginären, was man halt in der Wirklichkeit wenig findet.
Vergangene Woche war ich auf einer Veranstaltung, wo Marina Weißband gesagt hat, wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis keinen Menschen mit Migrationshintergrund haben, haben Sie ehrlich gesagt ein Problem, nämlich einen zu eingeengten Blick. Nun ist es so, dass, das zeigt eine aktuelle Studie des Reingold-Instituts, diese multiplen Krisen um uns herum treiben Menschen zum Cocooning. Sie ziehen sich zurück in ihr zu Hause, man investiert in ein schickes neues Sofa oder trifft sich vor allem mit seinem eigenen Freundeskreis. Und darin besteht sozusagen so ein Risiko, dass es nicht nur die sozialen Blasen in den sozialen Medien gibt, sondern auch ganz reale soziale Blasen, wo man nicht mit anderen Menschen, die andere Erfahrungen haben, andere Lebenserfahrungen haben, ins Gespräch kommt, sondern nur mit denen, die die eigenen Lebenserfahrungen teilen. Wie überwinden wir denn das? Denn da steckt doch offenbar eine der großen Lösungen drin.
Ja, also dieser Eskapismus, wie man ja auch so schön sagt, philosophisch oder wissenschaftlich, dass sich Leute zurückziehen oder eben auch die Apathie, dass sie sich zum Beispiel nicht für Gemeinwesen engagieren oder in politischen Fragen nur mit stumpfem Protest oder Verweigerung agieren, das hat viel mit den Gefühlen und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu tun. Und ich glaube, es ist wichtig, den Menschen eben auch nicht irgendwie eine Simulation von Wirksamkeit eben zu vermitteln, sondern sie tatsächlich eben stärker einzubeziehen. Und Selbstwirksamkeit, das findet nicht nur an der Wahlurne oder auf der Straße bei einer bunten und lauten und wichtigen Protestveranstaltung statt, sondern das findet eben auch im Arbeitsleben, auch im Privaten statt. Und ich glaube, die Gesellschaft braucht mehr Räume dafür, also wie zum Beispiel auch soziale Orte im Kommunalen, wo das eine ganz große Wichtigkeit hat, dass soziales Leben außerhalb der eigenen vier Wände oder über den Gartenzaun gar nicht mehr so richtig stattfinden kann. Weil wo soll man hin, wo soll man sich treffen, wo sollen eben auch Menschen mit unterschiedlichen, auch Affekten, unterschiedlichen Einstellungen, Bewertungen aufeinandertreffen und sich austauschen. Und Selbstwirksamkeit ist eben eine Schlüsselkategorie, gerade bei auch diesen Fragen der politischen Polarisierung, ja, und zum Beispiel eines Erfolgs eben des Populismus, ja, oder eben auch sehr bedenklichen Ereignissen, also wie zum Beispiel in Zeiten eben der eben Krisenhochzeiten, dass dann eben wütend demonstriert wird, teilweise eben auch gewaltaffin. Das sind natürlich eben auch Mittel der Selbstermächtigung und der Selbstwirksamkeit. Und dem entgegenzuwirken, das eben auch einzuhegen, demokratisch einzuhegen, das ist eine Aufgabe letzten Endes auch von politischen AkteurInnen, die die Rahmenbedingungen bringen müssen, aber eben auch, ich sehe da gerade eben in der Verantwortung auch also Leute, die sich eben auch selbst als eine Deutungselite begreifen können oder begreifen müssen, ja, die eben auch einen Einfluss haben diese und Ressourcen haben, diese Räume zu gestalten, zum Beispiel im Lokalen.
Frau Spies, wir sind auf der Zielgeraden und müssen jetzt nochmal über konkrete Lösungen sprechen. Sie haben vorhin schon ein paar angedeutet, also Schrauben, an denen Politik viel zielgerichteter drehen könnte, als sie das bis jetzt getan hat. Wo müsste man ansetzen?
Ja, in der Tat. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass insbesondere Menschen, die alleine leben, ich habe jetzt die Alleinerziehenden schon 100-mal genannt, aber es sind ja auch die Single-Haushalte, die sehr unzufrieden sind. Also Menschen, die wirklich einsam sind. Das ist ein Phänomen, was nach Corona natürlich noch verstärkt worden ist. Und ich glaube, viel von dem, was Sie gerade auch gesagt haben, dass die Menschen sich zurückziehen, hat ja auch mit der Pandemie zu tun, die uns gezwungen hat, uns zurückzuziehen, die uns gezwungen hat, mit uns selber auszukommen. Und das hat bei dem einen kommen gut damit klar, die kaufen sich einen neuen Bildschirm etc. etc. Die anderen vereinsamen total. Großbritannien, die jetzt nicht gerade für ihre Sozialpolitik bekannt sind, haben aber eine Riesenkampagne gegen Einsamkeit gestartet. Also ich glaube, allein solche Dinge zu sagen, der Bund macht einiges, das Familienministerium hat jetzt ein Programm wieder aufgelegt, aber sehr konkret Menschen aus der Einsamkeit rauszubringen und Orte zu schaffen, und da haben wir sozusagen ja fast zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir auf der einen Seite die Menschen aus der Einsamkeit rausholen und es kann unglaublich viel zu ihrer Lebenszufriedenheit beitragen, und wir haben einen Schritt hin in eine Gemeinschaft, wo sie gezwungen sind, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Ich glaube, da brauchen wir Räume, da brauchen wir, deshalb waren ja auch die Schulen zu schließen, die Kitas zu schließen, war für diese Gruppe wahnsinnig schwierig, weil die keinen Austausch mehr hatten. Aber denken Sie an Sportvereine, denken Sie an Musikgruppen etc., wo auch Menschen im Erwachsenenalter, im Fitnessstudio, alle diese Beispiele, die wir immer hören, haben ja dazu beigetragen, dass ich mich mit dem anderen auseinandersetze, dass ich einen Ort habe, wo ich ihm begegne und wo ich den Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund sehe. Und das sind Dinge, die ich unglaublich wichtig finde. Wir arbeiten jetzt auch oder wir forschen zu Geflüchteten aus der Ukraine, und wir können klassisch sehen, dass selbst das Wohlbefinden von Jugendlichen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, wenn sie im Sportverein sind, wenn sie in der Schule sind, wenn sie einen Kita-Platz haben, absolut abgedroschene Dinge, aber die können unglaublich viel am Wohlbefinden dieser Menschen tun, weil es eben nicht nur das Lernen ist, sondern das Miteinander, und da sind wir Menschen, und das ist etwas, was ich einen Riesenansatzpunkt finde, der in jeglicher Hinsicht uns weiterbringen würde.
Also Integration, Bildung, Integration, materielle Sicherheit, am besten auch noch eine Partnerschaft haben. Das wären so quasi die Ingredienzien für Lebenszufriedenheit in Deutschland, jetzt über den groben Daumen gepeilt.
Absolut. Wenn wir das schon gut hinkriegen würden, dann wären wir massiv weiter. Integration ist ein ganz, ganz wichtiger Stichwort. Wenn wir da, Sie erinnern sich an den Befund, zweite Generation fühlt sich nicht mehr so wohl. Da müssen wir noch besser werden, was das angeht. Aber dann kriegen wir sehr viel mehr Zusammenhalt zusammen. Es mag manchmal banal klingen, aber wir sollten uns darauf konzentrieren, was sind diese Basics eigentlich?
Ist das eine finanzielle Frage? Denn ich höre im Moment so eine leise Debatte über ein Sondervermögen Bildung, nachdem wir ein Sondervermögen, anderes Wort für Schulden, Bundeswehr gemacht haben, Rüstung gemacht haben. Muss da mehr Geld rein ins System?
Also es ist so, dass wir, wenn wir zum Beispiel an die Ganztagsschule denken, das ist auch ein Ort, wo wir wissen, dass Menschen mit Migrationshintergrund ganz gut hinkommen können. Da brauchen wir ein Sondervermögen, weil die Ganztagsschule baut sich nicht von alleine aus. Aber es ist nicht nur Geld, es ist auch tatsächlich die Räume zu schaffen und Menschen darüber zu informieren. Auch darüber haben wir Studien, die zeigen, manchmal gibt es die Informationen gar nicht. Wo kann ich eigentlich hingehen? Weil wenn ich nicht rausgehe und ein einsamer Mensch bin und in meinem Haushalt sitze, dann kriege ich eben gar nicht mit, dass vielleicht in der Nachbarschaft Nachbarschaftsheim ist. Also auch diese Information zum Menschen zu bringen, ist etwas, was eigentlich Höhergebildete viel besser schaffen. Deshalb sind die zufriedener, weil die mehr Informationsmöglichkeiten haben und mancher mit weniger Bildung noch nicht mal weiß, wo er sich die Information darüber holt, wo er vielleicht hingehen kann, um andere Menschen zu treffen.
Darf ich?
Ganz kurz, Herr Bernhard, wir haben nur noch 20 Sekunden.
Ja, in 20 Sekunden. Ich glaube, wodurch sich das ergänzen lässt, dass jeder und jeder Einzelne von uns kann sich ja schon auch fragen, okay, welche Gespräche führe ich denn eigentlich? Mhm. In welche gehe ich rein und welche meide ich? Und wo weicht man Dissens eben auch aus, weil es unangenehm ist? Und ich glaube, dass da sozusagen neben diesen Vorschlägen, die jetzt gemacht wurden, auf kommunaler Ebene, also sozusagen politische Lösungsansätze, das ist durchaus eine Frage ist, die wir alle uns stellen können. Wo suche ich das Gespräch, die Auseinandersetzung, wie gehe ich damit um und wie spreche ich auch mit anderen?
Hervorragendes Schlusswort, ein klasse Appell, vielen Dank. Endlich Aufbruch, wie kommen wir von Verärgerung zu echter Veränderung? Das war unser Thema heute. Vielen Dank an die Expertinnen hier auf dem Podium, dass sie ihr Wissen und ihre Einsichten mit uns geteilt haben. Vielen Dank Ihnen im Publikum fürs Kommen und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunk fürs Einschalten. Einen schönen Abend noch, machen Sie es gut.
Sie hörten einen Mitschnitt des 91. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten Dr. Katharina Spieß, Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und Professorin für Bevölkerungsökonomie an der Universität Mainz, Dr. Fabian Bernhard, Philosoph und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich Effective Societies der Freien Universität Berlin, Dr. Axel Saalheiser, Soziologe und Sprecher des Teilinstituts Jena des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Moderation: Andreas Sendker, Die Zeit, und Ralf Krauter, Deutschlandfunk.